Wann brauche ich Trost? Wenn ich hingefallen bin. Wenn ich Sorgen habe, wenn ich Angst habe, wenn ich in Not bin, wenn ich allein bin oder traurig. Vielleicht gibt es den einen oder anderen unter uns, der sagt, mir geht's gerade gut, alles gut, brauche ich gerade gar keinen Trost. Im Innern ist aber viel mehr Not, als wir denken. Jeder hat sein Päckchen. Und viel zu oft tragen wir es heimlich mit uns rum. Und nach außen sieht alles schön aus. Aber wenn wir uns verletzlich machen, bedürftig und trostsuchend machen, und wer wirklich Trostsuchende sehen möchte, der schaltet den Fernseher ein. In unserer Gesellschaft, eine dunkle, dunkle Welt, ist viel Trost nötig. Die Gesellschaft kippt und versinkt in Angst. Mitten hinein diese Jahreslosung, die schon vor einigen Jahren ausgewählt wurde, und sie passt in unsere Tage. Wann brauche ich Trost? Nicht nur das kleine, arme Kind. Wörtlich heißt es nämlich dort, wie einen Mann seine Mutter tröstet. Wie einen erwachsenen Menschen. So will ich euch trösten. Einen erwachsenen Menschen. Und im Heidelberger Katechismus eine Bekenntnisschrift, die nach Frage- und Antwortmuster geht, da heißt es in der ersten Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Es geht nicht nur um den Rand unseres Lebens, um die Extremsituation, sondern auch mittendrin, um unseren Alltag. Es geht uns alle an, der Trost. Manche kleben sich jeden Tag ein Trostpflaster aufs Herz, indem sie ihre Sehnsüchte stillen durch Shopping, Fernsehen, Internet, mit dem, was andere über sie denken. Und wenn das gut ist, ist es gut, und wenn nicht, dann nicht. Jeder von uns weiß, was er sich für Trostpflaster aufs Herz versucht zu kleben. Aber die Pflaster halten nicht. Ich will euch trösten. In welche Situation und wem wird dieses Wort eigentlich gesagt? Das ist ja nicht als erstes an uns gerichtet. Es wird Menschen gesagt, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, lange Zeit und dann irgendwann wieder zurückkommen. Israel erwartet nach dem Exil in Babylon eine Zeit des Heils, eine gute Zeit. Aber davon ist nichts zu merken. Jerusalem ist in Trümmern, arm und elend ist das Volk. Der Neuanfang gestaltet sich schwierig. Die Gesellschaft ist gespalten. Ungerechtigkeit regiert. In diese Situation hinein spricht Jesaja seine Worte. Ab Kapitel 40 ist das sogenannte Trostbuch. Das heißt, Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk. Jesaja sagt von Gott her, das Elend wird ein Ende haben, auch wenn ihr es jetzt noch nicht seht. Die erwartete Heilszeit wird kommen. Der Erlöser wird kommen. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, das wird kommen. Es ist das letzte Kapitel von Jesaja, wo wir unsere Jahreslosung finden. Und es ist nur der erste Teil dieses Verses. Es geht noch weiter und das ist spannend. Ich will euch trösten, wie seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Das stellt das alles nochmal in ein ganz neues Licht. An Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Jerusalem hat den Trost damals und heute genauso nötig. Dieser Trost, er gilt zunächst für Israel. Wir müssen und dürfen nicht alles sofort auf uns beziehen. Und was ich davon noch sehe, es ist kein individueller, einzelner Trost. Es ist ein gemeinschaftlicher Trost für die ganze Gemeinschaft. Wenn wir diesen Kontext, diesen Rahmen im Blick haben, können wir schauen, und das tun wir auch, was ist denn eigentlich Trost? Trost wie eine Mutter, dieses Bild ist uns vor Augen gemalt. Ich denke an eine Schraubenmutter. Eine Schraubenmutter, die brauche ich, um was zu befestigen. Sie passt, sie kommt ganz nahe und sie gibt Halt. Unser Wort Trost kommt tatsächlich von dieser Festigkeit, von Treue. Trost hat die gleiche Wurzel wie das englische Trust, Vertrauen. Trost und Trust, das ist der gleiche Wortstamm. Vertrauen, verlässlich, fest. Trost erweist sich durch Treue, dadurch, dass einer fest dabei bleibt. Und getröstet ist, wer eine innere Festigkeit wiedererlangt. Wer innerlich fest wird, wird getröstet. Auch bei den Hebräern ist es ähnlich. Nacham ist der Trost. Nacham, wir kennen das von dem Propheten Nahum vielleicht oder von dem Nehemia. Das sind Trostnamen. Treu, Vertrauen, Barmherzigkeit. Und da schwingt der Aspekt von Mitgefühl mit und Nähe. Nacham, das bedeutet auch heftig, stark ausatmen. Trösten heißt, dass ich den anderen aufatmen lasse, durchatmen lasse. Ich bin dem anderen so nahe, dass er wieder atmen kann. Gott ist eine Mutter. Wie klingt das? Fremd. Das hören wir nicht so oft. Gott ist eine Mutter und das steht auch nicht hier. Gott ist mütterlich, er ist wie eine Mutter. Das hebräische Trostwort ist verwandt mit dem Mutterschoß, mit der Gebärmutter, das ist alles eins. Der Trost ist vom Wort her schon mütterlich. Gott ist mütterlich. Ich würde sagen, Gott ist übergeschlechtlich. Zur Allianzwoche hatten wir den Vater vor Augen. Gott ist ein Vater, er ist stark, er ermutigt, er ist fest, er ist aber auch mütterlich, nahe, mitfühlend, zärtlich. An den Händen von Rembrandts Vater, den er gemalt hat, auf diesem Bild waren beide Hände zu sehen. Und es ist wunderbar, bei Gott vereint sich beides. Wir sehen das schon bei der Schöpfung, er hat uns zu seinem Ebenbild gemacht. Und Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und das ist sein Ebenbild. Beides zusammen, Mann und Frau, das heißt, er muss auch männlich und weiblich sein, weil das ist sein Ebenbild, das ist sein Spiegel. Der mütterliche, der weibliche Charakter von Gott, den hören wir bei uns in der Kirche selten. Aber in der Bibel ist es durchaus zu finden. Psalm 131, meine Seele ist still und ruhig geworden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Und Jesaja 49, kann auch eine Frau ihre Kinder vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und auch wenn sie ihr Kind vergessen würde, so will ich doch deiner nicht vergessen. Nur zwei Beispiele für den mütterlichen Charakter von Gott. Gott schuf die Mütter, weil er nicht selbst überall sein kann, sagt ein altes Sprichwort. Gott schuf die Mütter, weil er nicht selbst überall sein kann. Das ist natürlich Quatsch. Er kann nicht überall sein, er ist überall. Aber was dabei deutlich wird, was dahinter steckt, in der Fürsorge und Liebe einer Mutter, da können wir entdecken, wie Gott sich um uns sorgt und wie er uns liebt. Wie eine Mutter tröstet, so tröstet er. Wir können ja eigentlich nur in solchen menschlichen Bildern von Gott sprechen. Was macht eine Mutter zur Mutter? Dass sie Mutter ist. So einfach das klingt. Es geht gar nicht darum, viel zu machen, es geht um die Beziehung. Die Mutter ist die Mutter. Sie hat das Kind während ihrer Schwangerschaft unter ihrem Herzen getragen. Sie haben monatelang eine körperliche Einheit gebildet, waren mit dem Blutkreislauf verbunden, haben jede Bewegung voneinander gespürt. Es ist ein großartiges Wunder der Schöpfung. Ich selber werde es leider nie persönlich am eigenen Leib erfahren können. Aber jeder, der das erlebt hat von ihm, das ist was ganz Wunderbares. Beim Stillen setzt sich diese Bindung fort, dieses intime Bild. Und jeder Trost einer Mutter, jeder mütterliche Trost ist ein Heimkommen in diese Intimität hinein. Ist ein Heimkommen in diese ursprüngliche Einheit. Ist ein Geborgensein im Ursprung. Gott ist mütterlich. Wie tröstet denn eine Mutter? Was macht denn eine Mutter, wenn das Kind hingefallen ist? Ich weiß nicht, ob manche Mütter auch so reagieren wie im Anspiel. Aber die Mütter, die ich kenne, die kommen sofort gesprungen, wenn etwas passiert ist. Das lässt sie nicht kalt. Die Mutter nimmt ihr Kind in den Arm, streichelt ihr über den Kopf, mitleidend und zärtlich, körperlich. Die Mutter gibt Zuspruch. Sie spricht dem Kind Trostworte zu und sie kümmert sich. Wenn es ein Pflaster braucht, braucht es ein Pflaster, und wenn es einen Arzt braucht, dann geht es zum Arzt. Das ist eine Mutter, sie hat den Überblick, sie weiß einzuschätzen, was nötig ist, denn sie sieht schon weiter. Sie kann einschätzen, ob ein Gummimännchen reicht oder ob doch der Arzt gerufen werden muss. Aber das Wichtigste, sie ist da. Die Mutter ist da, alles andere ist dann egal. Alle Psychologen sind sich einig, beim Trost muss man einfach da sein. Und das deckt sich mal mit der Bibel, Psychologen und Theologen. Einfach da sein. Das ist Gottes Programm. Noch mehr, das ist sein Name. Im Dornbusch stellt sich Gott vor. Mose und uns allen stellt sich Gott vor mit seinem Namen. 2. Mose 3. Ich bin der, ich bin da. Das ist mein Name, ich bin da. Sein zweiter Vorname ist Trost. Der Gott allen Trostes, haben wir in der ersten Lesung gehört. Der Gott allen Trostes. Gott tröstet im Reden und im Schweigen. Ich bin da. Die Jahreslosung ist eine Willenserklärung. Ist eine direkte Anrede Gottes für uns. Ein Jahresprogramm. Ein Zuspruch, ein pures Evangelium, eine gute Botschaft zeigt uns, wie Gott an uns interessiert ist, wie er sich uns zuwendet, wie er sich kümmert. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Nicht irgendwelche Schuldzuweisungen, nicht Panik schieben, nicht einfach nur mit Geld mal befriedigen. Nicht einfach nur runterspielen wie im Anspiel. Nein, Gott sagt einfach, ich bin da. Im Hebräischen gibt es eigentlich das kleine Wort ich nicht. Das steckt immer schon im Verb mit drin. Der Hebräer braucht keine Personalpronomen. Aber hier in der Jahreslosung wurde extra das Ich betont. Ich, ja, ich werde und will euch trösten. Ganz dick unterstrichen. Nicht nur einmal, nicht in der Vergangenheit, heute und in Zukunft will und werde ich das tun, wie es kein Mensch tun kann. Es erinnert uns an Jesus, wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt. Ich bin da, ich bin bei euch. Aber wo ist er denn? Es ist eigentlich widersprüchlich. Jesus sagt das kurz vor seiner Himmelfahrt. Ich bin bei euch alle Tage und 3 Minuten später ist er weg. Er ist nicht sichtbar, wo ist er denn? Wir leben in der Zeit der Gemeinde. Wir leben in der Zeit nach Pfingsten. Jesus sagte ein paar Tage vor seinem Tod zu seinen Freunden, ich gehe, aber ich lasse einen Stellvertreter hier. Wir haben es im Evangelium gehört. Ich lasse einen Tröster hier, den Heiligen Geist. Er ist mein Stellvertreter. Wir leben in der Zeit des Geistes. Er ist unser Gott, der uns nahe ist, der Gott, der bei uns ist. Der Tröster, der Heilige Geist. Du bist doch nicht ganz bei Trost, sagt man manchmal. Du bist doch nicht ganz bei Trost. Doch bin ich. Ich bin ganz bei Trost. Ich bin ganz bei ihm. Die Schraubenmutter ist ganz fest bei mir dran. Er ist da. Gottes Nähe, seine bedingungslose Nähe ist der Trost. Und diese Nähe lässt mich aufatmen. Das ganze Jahr zählt es. Dann hören wir nochmal den Heidelberger Katechismus mit seiner Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was ist dein einziger Trost? Und dann gibt es die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir hören ein Trostlied, bevor wir dann das Predigtlied singen, die ersten beiden Strophen und die Strophe 6 und 7 dann vom Predigtlied 1, 2, 6 und 7.